Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Herzlich willkommen zur vierten Folge mit Laura Scheuer. Sie ist Tierheimleiterin in einem Shelter in Rumänien und nimmt uns auch heute wieder mit in ihre Welt. Wenn du die ersten drei Folgen von Laura noch nicht gehört hast, drück hier sehr gerne Pause und starte bei ihrer ersten Folge und hör dich dann bis hierhin durch. Ich mag diesen Einblick in diese doch so fremde Welt von Laura total. So vieles ist in Bezug auf Hunde so anders und doch ist es irgendwie auch alles gleich. Ich bin total froh, dass du uns auch heute wieder mit in deine Welt nimmst und sage daher an dieser Stelle einfach nur noch Hallo und erneut herzlich willkommen hier im Podcast, Laura. Hey Laura.
Hi Jan.
Es ist so crazy, weil immer wenn wir aufnehmen, ist einfach wieder ein Monat vergangen und das ist ein bisschen erschreckend, denn der Monat vergeht immer sehr schnell.
Ja, bei mir auch.
Das ist richtig verrückt, wirklich. Das ist so, das klingt total blöd, aber du bist diese einzige Konstante in meinem Leben, die in gewissen Abständen immer wieder kommt. Und ich denke immer so, boah, krass, ey, wie schnell ist bitte diese Zeit schon wieder vergangen?
Wahnsinn. Ja, stimmt. Bei mir auch.
Aber heute gibt es viel zu berichten. Du hast auf Instagram ein Bild gepostet, was du selber gemalt hast, nämlich die Aufteilung des neuen Tierheims und hast erklärt, wo was hinkommt.
Genau, ja. Also ich habe eben extra so ein Video draus gemacht, weil ich mir gedacht habe, es könnte schwierig sein, es sonst zu erklären. Aber ich werde es jetzt mal versuchen. Also die Idee ist folgendermaßen. Das Tierheim ist so wie in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist da, wo man reinkommt. Da werden die Container sein, wo die Arbeiter sind, wo Volontäre hin können, wo wir Futter lagern oder auch sonstige Spenden lagern. Und da wollen wir auch schon ein paar Zwinger hinmachen für Hunde, die es vielleicht nötiger haben, bei uns Menschen mehr zu sein. Beispielsweise Welpen, wo es einfach wichtig ist, dass sie besser sozialisiert werden. Oder alte Hunde, weil es uns einfach leid tut, wenn die hinten in den Zwingern nur einmal am Tag Besuch bekommen. Und auch einfach sehr freundliche Hunde, von denen wir wissen, dass sie nicht Streit anfangen und sie locker in einer größeren Gruppe leben können. Das wäre das Ziel für vorne, wo sie natürlich dann getrennte Zwinger haben, aber einen gemeinsamen Auslauf. Und die Hoffnung oder Idee wäre, dass sie halt größtenteils alle zusammen im Auslauf sein können und somit viele Stunden einen größeren Raum zur Verfügung haben. Und dann könnte man nach hinten in den zweiten Teil gehen, wo das eigentliche Tierheim, so wie man es sich halt vorstellt, mit vielen Zwingern und vielen Hunden, dann anfangen würde. Es wäre so aufgeteilt, dass alle Zwinger in einer Reihe sind, links und rechts. Also es gibt einen Weg in der Mitte. Und links und rechts gibt's dann Zwinger in einer Reihe, jeweils 25. Das heißt 50 Zwinger insgesamt. Und dieser Weg in der Mitte ist auch da, wo das Abflusswasser ablaufen wird. Das heißt, wenn man die Zwinger putzt, geht man über diesen Weg, dann geht man links in den Zwinger rein, rechts in den Zwinger rein, man putzt alles und alles läuft in die Mitte und eben in den Abfluss dann. Und das Besondere an diesem Tierheim, was wir uns überlegt haben, damit alles etwas ruhiger und einfacher zu handeln wird, ist, dass wir unseren Auslauf hinter die Zwinger machen und nicht vor die Zwinger. Das heißt, jeder Zwinger hat einen fixen kleinen Auslauf, also einen Innenraum und einen Außenraum. Dieser Außenraum wird zum Weg hin sein und die Container, also der Innenraum, wird nach hinten sein, da wo dann der große Auslauf sein wird. Das bedeutet, wenn ein Hund draußen im großen Auslauf ist, dann sehen die anderen Hunde ihn nicht, weil er hinter dem Container ist. Und das haben wir uns überlegt, weil wir gemerkt haben, dass es immer wieder schwierig ist, Hunde rauszunehmen, weil es immer wieder zu großem Gebell kommt und auch dann leider zu Streit. Und dadurch vermeidet man, Hunde rauszunehmen, was natürlich schade ist. Weil man denkt sich dann, ja, wenn ich den Hund jetzt rausnehme, dann fangen alle an zu bellen und es kommt vielleicht zu Streit. Und dann denkt man sich so, es ist nicht wert, ich lasse ihn lieber drin. Und das ist ja schade, weil vor allem auch, wenn Leute hier sind, die gerne mit den Hunden vielleicht auch mal spazieren gehen würden oder sonstiges, ist es natürlich schade, wenn wir es dann weniger machen, als man Zeit hätte, weil man sich diesen Stress nicht antun möchte.
Ja, und also man sich selbst und natürlich den Hunden nicht.
Ja.
Aber ich kann es natürlich total verstehen, so ihr lasst halt einen Hund raus und das Energielevel steigt ins Unermessliche.
Ja.
Deswegen, als ich deine Zeichnung oder dein Video gesehen habe, habe ich gedacht, ey krass, wie schlau. So jeder Zwinger hat einen eigenen ganz kleinen Auslaufbereich, das heißt, die Hunde können rein und raus und dann nach hinten sichtgeschützt der große Auslauf und du nimmst sofort diese ganze Dynamik weg, weil die anderen Hunde es nicht sehen.
Genau, ja. Und es wird auch toll sein, wenn Besuch kommt, weil der Besuch wird dann immer hinten, also von hinten reingehen, so dass die Hunde gar nichts mehr mitbekommen. Also die Hunde hören es vielleicht ein bisschen und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Hund trotzdem vielleicht bellen wird, aber es wird einfach nicht das Gleiche sein, weil jetzt im Moment ist es schon immer ein großes Chaos, wenn etwas Neues ist und die Hunde das eben dann sehen.
Klar, man muss sich halt einfach mal vorstellen, man läuft über einen Weg und links und rechts sind Zwinger mit Hunden. Klar, dass da, ne, wie eben schon gesagt, so das Energielevel oder ne, die Erwartungshaltung steigt und Aufregung kommt dazu. Aufregung ist nie gut bei vielen Hunden.
Ja.
Deswegen finde ich richtig cool gelöst und wie du sagst, die Leute können halt hinten rum rein, es bleibt alles ein bisschen ruhiger, ihr könnt es wahrscheinlich tausendmal besser managen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe diese Zeichnung oder die Idee dahinter, habe ich sehr gefeiert und habe gedacht, krass, da hat jemand mehr als eine Minute drüber nachgedacht.
Auf jeden Fall, wir haben viele Minuten darüber nachgedacht. Wir haben uns auch dazu entschieden, eben, dass dann trotzdem quasi dieser Weg mit all diesen Zwingern vorne ist, weil wir wissen, wenn wir oder wenn die Arbeiter durchgehen, dann bellen die Hunde nicht. Also dann ist es ruhig und dann entsteht kein Stress und es ist halt viel einfacher zu putzen, wenn alle Zwinger auf einem Fleck sind, als wenn sie überall verteilt sind. Weil wir hatten am Anfang eben auch drüber nachgedacht, die Zwinger mehr zu verteilen, aber es ist einfach, wenn man dann putzen muss, ist es so viel umständlicher und ja.
Ja, so macht schon Sinn, in der Mitte einfach quasi eine Ablaufrinne zu haben und alles läuft dahin
genau.
Von beiden Seiten und ihr könnt es wegspülen.
Genau.
Fertig.
Ja.
Ich glaube, keiner von uns kann sich vorstellen, wie viel Putzarbeit es bedeutet, 50 Hundezwinger sauber zu machen.
Ja, sehr viel.
Wie macht ihr das? Habt ihr Schläuche oder nehmt ihr Gießkannen? Oder?
Oh, nein, Schläuche. Also mit Gießkannen wäre es gar nicht möglich. Oh Gott, manchmal, wenn es im Winter gefroren ist und das Wasser ist gefroren, dann müssen wir alles mit Eimern machen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Also, weil dann musst du ja erstens putzen und zweitens musst du ja auch noch zu trinken geben.
Krass. Da schleppt man viele Eimer.
Ja, sehr viele. Ja, das ist immer, also das ist schwierig. Nein, also ohne Schläuche ist es sehr, sehr mühsam, ja. Und man könnte es einfach nicht so sauber halten. Also wir mit den Schläuchen gehen wir dann, also wir nehmen zuerst die Hundehaufen raus und dann geht man mit den Schläuchen rein. Man spritzt alles einmal ab, aber natürlich in Richtung, also Ablauf. Und dann gehen wir immer noch, ich weiß gar nicht, wie man das nennt auf Deutsch, wir nennen es Raclette. Das ist so, ja, es ist nicht der Käse. es ist so ein, ich weiß nicht, wie man für die Dusche beispielsweise benutzen kann, um das Wasser abzuziehen.
Ja, so ein Wasserschieber, wie es in den Schwimmbädern gibt.
Ja, genau, ja.
Ja, okay, cool.
Ja.
Wie oft muss man das machen? Jeden Tag?
Ja, auf jeden Fall. Jeden Tag und es wird morgens und abends gemacht. Also abends wird mit der Raclette nicht mehr gemacht. abends wird nur nochmal die Hundehaufen raus und nochmal Wasser, ja. Und im Sommer natürlich zwischendurch noch ein, zweimal Wasser geben, weil, ja.
Wie viel Wasser verbraucht ihr am Tag?
Ja, viel.
Crazy. Habt ihr einen Brunnen oder woher bekommt ihr euer ganzes Wasser?
Ja, einen Brunnen, ja.
Krass. Das sind ja Unmengen an Wasser. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das stimmt, ja.
Verrückt. Damit ist ja eine Person im Prinzip den ganzen Tag schon beschäftigt.
Ja.
Mehr oder weniger.
Ja, schon. Ja, weil man muss ja dann auch noch füttern und deswegen haben wir ja auch Arbeiter, weil alleine, also wenn wir es machen müssen, bleibt keine Zeit für irgendetwas anderes.
Crazy. Also auch das wieder, das ist natürlich klar, wenn ich jetzt drüber nachdenke, aber darüber habe ich mir vorher so nie Gedanken gemacht. Mhm. Also, aber natürlich muss das sauber gemacht werden, steht ja außer Frage, aber und natürlich musst du auch zweimal am Tag müssen da die Haufen und so. Das steht ja auch außer Frage. Aber das ist ja irre viel Arbeit. Wo sind die Hunde, während ihr sauber macht?
Die sind drinnen. Also sie wissen, dass sie den Arbeitern aus dem Weg gehen müssen. Das heißt, sie lassen sie dann in Ruhe. In Zukunft, im neuen Tierheim, Und im alten Tierheim war es auch so. Da war es eigentlich immer so, wenn jemand geputzt hat, sind die Hunde in den Auslauf gegangen. Aber jetzt, da der Auslauf da ist, wo alle Hunde alles sehen, was passiert, haben wir irgendwann aufgehört, die Hunde in den Auslauf zu lassen. Und ja, aktuell können sie leider nicht in den Auslauf gehen, aber im neuen Tierheim werden sie dann wieder rausgelassen.
Wie weit seid ihr mit den Bauarbeiten in dem neuen Tierheim?
Wir sind vorangekommen. Es war trotzdem diesen Monat etwas langsamer, sagen wir es mal so. Aktuell ist es so, wir haben das Land mit, das wurde auch, ich glaube, das war letztes Mal noch nicht, oder dass der Boden flach gemacht wurde. Und wir haben jetzt ja alles abgemessen, Pfähler gesetzt, um zu wissen, wo alles hinkommt. Und Löcher wurden gebohrt für die Eisenstangen, weil die kommen ja in den Beton rein. Das bedeutet, zuerst müssen wir die Eisenstangen rein, also in den Boden schon mal reinmachen und dann danach kommt eben der Beton drüber.
Krass. Also sind das quasi die nächsten Schritte so? Alle Eisenstangen reinstellen, reinpacken, zurechtsägen und dann kommt der Beton.
Ja, also dann muss natürlich noch zuerst das Holz drumherum gemacht werden, wo der, genau, und dann kommt der Beton. Ja.
Crazy. Habt ihr da schon irgendwie ein Datum oder so, wann das passieren kann?
Nein, ein Datum haben wir noch nicht, aber ich denke, dass diesen Monat ziemlich viel passieren wird, wenn wir genug Spenden auch zur Verfügung haben. Das ist natürlich, weil aktuell wir haben jetzt für den Bau vom neuen Tierheim 9.000 Euro bekommen, das ist schon super, aber das ist natürlich noch nicht genug. Und ja, ich hoffe, im Moment sind wir auch sehr langsam vorangekommen, deswegen hoffe ich, dass das der Grund ist, dass noch nicht mehr gespendet wurde. Und ich hoffe einfach, dass wir ja jetzt, wenn wir zeigen, hey, das ist der aktuelle Stand und wir brauchen wieder Spenden, dass dann wieder was kommt, damit wir nicht ja hängen bleiben. Das wäre natürlich blöd dann.
Voll. Das heißt, die Mauer außenrum ist fertig, das ganze Land ist gerade gemacht, es ist alles mehr oder weniger ausgemessen und jetzt geht es darum, weiter Spenden zu sammeln. Deswegen hier wieder der Aufruf so, ey, wer einen Euro oder zwei Euro übrig hat, immer her damit. Wir müssen Beton kaufen, wir müssen Eisenstangen kaufen, wir müssen Holz für die Verschalung kaufen und die Bauarbeiter müssen auch bezahlt werden.
Genau, ja.
Ja. Und wer zufällig irgendwo noch 4 Kilometer Zaun liegen hat, den darf er gerne dahin fahren.
Ja, das wäre auch super. Ja, wir werden zwar auch den Zaun vom jetzigen Tierheim teilweise mitnehmen, aber wir müssen auch neuen kaufen, weil das Ding ist, Dragos hatte, als wir das neue Tierheim gebaut haben, also das aktuelle Tierheim gebaut haben, hatte er den Gedanken, es wäre besser
kleinmaschigen Zaun.
Genau, ja, kleinmaschigen Zaun zu nehmen, damit die Hunde sich nicht durch den Zaun beißen können. Weil so bei diesem normalen Gartenzaun, wenn zwei Hunde von beiden Seiten sich anmachen, dann können sie sich ja trotzdem erwischen. Und das ist auch sonst im alten Tierheim ein paar Mal vorgekommen. Im neuen Tierheim jetzt eben nicht mehr, weil wir diesen kleinmaschigen Zaun haben. Aber der ist nicht so stabil. Auf jeden Fall nicht den, wo wir gekauft haben. Und das bedeutet, dass wir jetzt stabileren kaufen, zumindest zwischen den Zwingern, weil im Moment ist es so, jeden Tag muss irgendwo Zaun repariert werden.
Crazy, verrückt. Das heißt, ihr baut quasi dann immer ein Stück ab und auf der anderen Seite gleich wieder auf.
Genau, ja. Es werden ein paar mehr Zwinger im neuen Tierheim. Das bedeutet, wir fangen an, ein paar Zwinger zu bauen und dann fangen wir an, ein paar Hunde rüberzubringen und dann bauen wir ab, bauen auf, ja.
Aber das wird dann ja richtig spooky, weil ihr dann ja quasi an zwei Orten zeitgleich Hunde betreuen müsst.
Ja, genau. Und wir werden, wir werden im Ende August auch Leute haben, die hier sind und die uns dann helfen können, hoffentlich. Ich hoffe eben nur, dass wir jetzt gut vorankommen mit dem Bau, damit wir dann auch schon an diesem Punkt sind, weil wenn wir danach nur zu zweit, oder auch wenn wir Arbeiter haben, aber dann haben wir vielleicht einen Arbeiter in dem einen Tierheim, einen in dem anderen, aber es gibt ja, also es wird ja unglaublich viel Arbeit sein, all die Tiere herumzuführen und da kommt noch was auf uns zu, also.
Voll. Bis wann müsst ihr denn aus dem jetzigen Tierheim komplett ausgezogen sein?
Es gab kein Datum sozusagen. Also es ist einfach der neben uns gebaut hat gesagt, wenn seine Häuser fertig sind, fängt er an, uns Probleme zu machen. Und jetzt ist so, also die Häuser, die stehen schon, aber sie fangen jetzt an, die Fassade zu machen. Also würde ich sagen, noch 3-4 Monate und dann fangen sie an, uns Probleme zu machen.
Crazy. Und was passiert dann mit dem alten Tierheim, wenn ihr irgendwann mal komplett umgezogen seid?
Es ist ja, also das Land gehört Dragos und ich denke, er will es dann einfach verkaufen und ja, man kann es ja leider als Tierheim nicht mehr benutzen.
Deswegen frage ich, weil diese komplette Infrastruktur ja ausgelegt ist für ein Tierheim.
Ja.
Verrückt.
Ja, es ist schade. Richtig
verrückt. Voll. Kommen wir nochmal zurück zu dem Plan, den ich auf Instagram sehen durfte, weil ich ihn wirklich so gut finde. Immer für 25 Zwinger gibt es einen großen Auslauf, aber alle 5 Zwinger wird es nochmal unterteilt.
Genau.
Und euer Plan ist es dann, dass jeder Zwinger einen ganzen Tag immer in diesem großen Auslauf sein kann.
Genau. Ja, das war eben die Überlegung, war die, das Ding ist, einen Zwinger zu putzen, dauert nur etwa 5 Minuten oder so. Also es dauert nicht, also, weil zuerst werden die Haufen rausgenommen, aber da macht man einen Zwinger nach dem nächsten. Also da macht man nicht zuerst einen Zwinger ganz, dann den nächsten ganz. Das heißt, als erstes geht man durch, man nimmt überall die Haufen raus. Und dann fängt eben der Großputz an, wo man dann reingeht, mit dem Wasser absprüht, das Wasser neu füllt und dann abzieht. Und das dauert aber nur so 5 Minuten pro Zwinger. Und dann sind die Hunde quasi nur 5 Minuten im Auslauf. Und der Gedanke war einfach, wie können wir es irgendwie machen, dass die Hunde mehr Auslauf haben? Und ja, das war dann so die Lösung, dass wir es unterteilen, weil wenn wir es nicht unterteilen würden, dann würden sie einmal im Monat den ganzen Tag draußen sein. Und ja, jetzt ist der Auslauf halt kleiner, aber wenigstens können sie richtig viel davon, also sie können es halt gut nutzen. Und auch für uns wird es teilweise einfacher sein zu handeln, weil ein anderer Gedanke war, wenn Volontäre da sind und sie wollen in einen Zwinger reingehen, dann muss man so aufpassen, dass diese Hunde dann nicht rauslaufen, wenn schon andere Hunde im Auslauf sind. Und wenn es unterteilt ist, dann sagen wir einfach, okay, mach zuerst die Hunde in diesem Teil rein und dann kannst du zu den anderen Hunden in dem gleichen Teil halt in die Zwinger reingehen oder die Tür öffnen. Und ja, weil anders, wenn dann 25 Zwinger auf einmal sind und die Arbeiter putzen gerade den 10. Zwinger und die Volontäre wollen in den 1. Zwinger rein. Ja, wenn sie dann alle rauslaufen, also wenn die dann auch rauslaufen, könnte es zu einem riesigen Problem werden.
Voll. Und einfach nur so, um es nochmal zu erklären, wenn ihr es nicht unterteilen würdet, wären quasi für 25 Zwinger ein großer Auslauf. Genau. Deswegen sagst du, sie würden nur einmal im Monat quasi reinkommen, weil nur alle 25 Tage, dadurch, dass es immer für 5 Zwinger einen Auslauf gibt, ist einer Montag, einer Dienstag, einer Mittwoch, einer Donnerstag, einer Freitag und Samstag und Sonntag, weiß ich nicht, wird gewürfelt.
Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht so Schilder bastle, wo ein Schild grün ist, ein Schild rot. Also eine Seite rot, eine Seite grün. Mhm. Und dann hängen wir das an die Zwinger. Und dann, wenn der Zwinger draußen war, wird es auf grün gemacht. Und so verwechseln wir nicht, weil ich sehe schon kommen, dass wir dann manchmal so, war dieser Zwinger schon draußen? Und dann geht ein Zwinger dreimal nacheinander raus. Oder ein anderer wird 2 Wochen übersprungen, weil wir so waren, na doch, der war doch gestern schon draußen. Ja.
Zeigt auch nochmal, was für ein hoher logistischer Aufwand dahinter steckt. Das sind alles so Kleinigkeiten, aber das alles in Summe ist schon extrem viel, was ihr im Kopf haben müsst oder was ihr irgendwie managen müsst.
Ja, ja. Ja, und deswegen vergisst man dann auch viel. Und deswegen ist es besser, wenn man immer solche Methoden hat, um es nicht zu vergessen.
Ja, gerade wenn mehrere Leute da arbeiten und man sich ja auch nicht über jeden Schritt die ganze Zeit abstimmen kann, ne? Und man nicht sagen kann, oh, waren die schon draußen, waren die schon, nee, dann zack, einmal kurz ein Schild mit irgendeiner Notiz oder so.
Genau.
Super.
Ja.
Verrückt. Richtig verrückt. Ich würde so gerne einfach mal eine Woche da sein. Ja. Ich glaube, das wäre großartig.
Du bist sehr willkommen.
Ich weiß nicht, für wen das großartig wäre, aber für mich wäre das auf jeden Fall großartig.
Du bist sehr willkommen hier, also wir warten auf dich.
Sehr gut. Wie ist das Wetter aktuell bei euch? Ist es sehr warm?
Ja, sehr, sehr, sehr warm. Zu warm. Es ist auch im Moment wirklich anstrengend. So alles, was man macht, was auch immer man macht, man füllt nur Wasser nach und danach braucht man eine Pause im Schatten. Für die Hunde ist es natürlich auch viel zu warm, leider. Wir haben auch, wenn ich jetzt auf ein etwas anderes Thema so ein bisschen übergehen kann, wir haben eine Hündin aus der Tötung genommen mit 4 Welpen. Also ich habe das Video gesehen auf Facebook und ja, die Welpen sind gerade jetzt mal so etwas älter als 2 Wochen. Also die wurden halt in der Tötung geboren. Und ich habe sie dann da rausgenommen, weil ich wusste, in der Tötung ist, also die haben keine Überlebenschancen da. Sind jetzt bei uns, aber es ist halt etwas schwierig, weil wir auch keinen gekühlten Raum haben für die und es ist den Welpen viel zu warm. Und ja, ich gehe jetzt so 3-4 Mal am Tag hin und tunk sie so ein bisschen ins Wasser, also mach sie so ein bisschen nass, weil sie zeitweise einfach dann nicht zur Ruhe kommen, weil es ihnen zu warm ist. Ja.
Crazy. Das ist richtig crazy. Habt ihr da eine Lösung für das Tierheim, was ihr jetzt baut, dass ihr da irgendwie was bauen könnt oder so, dass es kühler werden könnte?
Ja, also wir haben drüber nachgedacht, ob wir vielleicht noch über den Auslauf ein großes Überdach drüber machen. Und wenn wir das machen, ist ja noch mal mehr Schatten und vielleicht hilft das schon, einen Unterschied zu machen. Ja, vielleicht hilft es ja auch, wenn es dann ja so wie so ein, also ein Durchweg ist. Meistens geht da die Luft ja auch mehr durch. Und das kann vielleicht auch helfen. Aber jetzt irgendwie so, ob wir jetzt so einen gekühlten Raum hätten oder so, eher nicht.
Das ist halt super schwierig, ne? Man kann es halt auch an dem Punkt einfach wieder nicht vergleichen mit Deutschland oder Luxemburg oder so, wo man einfach irgendwo eine Klimaanlage einbaut, einen Knopf drückt und es runterkühlt. Ne?
Weil vor allem, wir machen alles mit Solarenergie, weil da, also wir sind ja mitten in den Feldern, bis da elektrisch hinzuziehen, wäre teurer als das ganze Tierheim vermutlich. Ja. Das heißt, ja, es geht alles mit Solarenergie und da kann man nichts hinmachen, was zu viel Energie verwendet. Und dann natürlich auch mit der Klimaanlage, weil ich hatte auch jetzt drüber nachgedacht wegen der Mutter mit den Welpen. Und dann war natürlich auch die Frage, und wir sind ja auch nicht ständig da, um zu kontrollieren, ob es da nicht zu kühl ist. Und nicht, dass dann danach die Welpen krank werden, weil wir eine Klimaanlage benutzt haben.
Das ist schon, schon wirklich herausfordernd, was ihr macht. Man kann es nur immer wieder sagen. Das ist, also erstmal die Tatsache, dass es so viele sind und dann einfach gepaart mit diesen, ja, Widrigkeiten will ich gar nicht sagen, aber ihr steht halt so vor Problemen, die es dann hier einfach nicht gibt. Also ja, hier ist es draußen auch warm, ja, und dann gehe ich halt einfach rein und dann ist alles schick. Also ist wirklich crazy, ey. Ihr seid so, das ist seitdem wir beide so häufiger in Kontakt sind und diese Folgen aufnehmen, habe ich immer gedacht oder denke ich nochmal mehr darüber nach, so wie verwöhnt wir hier eigentlich sind und wie komfortabel hier alles auch für unsere Hunde ist.
Mhm.
Und wie,
ja, das stimmt,
wie wenig sie noch irgendwas selber regulieren müssen, weil alles für sie reguliert wird. Also angefangen bei der Temperatur, ja, übers Wetter. Also ne, wenn wir den Regen noch ausschalten könnten, würden wir auch das beim Gassi noch machen. Das können wir noch nicht, aber du weißt, was ich meine. So, ne? Das ist halt ganz anders. Bei euch so gefühlt sind die Hunde viel dichter dran an der Natur.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Was beobachtest du, wenn es stark regnet und so? Gehen die Hunde trotzdem ins Trockene oder macht es ihnen gar nichts aus?
Ja, das ist auch, also wenn es jetzt so richtig schüttet, dann sind 95% der Hunde drinnen. Aber es bleiben immer ein paar auch draußen, wo man sich echt fragt, warum bleibst du draußen, wenn es so richtig schüttet? Aber wenn es nur normal regnet, tatsächlich nicht. Also den meisten Hunden macht es nicht aus und die bleiben im Regen stehen. Manche schlafen sogar im Regen.
Ja.
Oder auch im Winter beispielsweise. Obwohl es dann im Winter friert, manchmal sogar schneit, liegen einige Hunde draußen zu schlafen.
Das ist so crazy, weil das wieder so, also meine Beobachtung dann auch hier teilt. Ich habe ja auch einen Border Collie, wenn es nach dem geht, wäre der immer draußen, egal welches Wetter ist, der würde einfach immer draußen schlafen. Und dann habe ich hier andere Hunde, es nieselt 5 Tropfen, dann stehen die jammern vor der Tür und sagen, nein, nein, wir können hier draußen nicht mehr überleben. Es ist komplett ausgeschlossen.
Ja, ja.
Crazy.
Ja, das stimmt.
Was lag sonst so in den vergangenen 4 Wochen an? Was ist so passiert?
Ja, also ich habe wieder eine Liste gemacht, damit ich nichts vergesse. Also, das Erste ist, reden wir mal davon, wie viele Tiere ausgereist sind. Es sind etwa 7 Katzen ausgereist, davon eine, die blind war. Das war natürlich sehr schön, dass sie ein Zuhause gefunden hat. Und dann sind 7 Hunde ausgereist. Ein Hund ist mit dem Flugzeug ausgereist, weil gerade Leute auf Besuch, die waren hier. Und es war ein kleiner Hund. Und der Gedanke war eben, ja, warum den Hund mit dem Transporter schicken, wenn er quasi auf dem Schoß im Flugzeug sitzen kann. Genau. Und das ist natürlich sehr selten. Also das, ich glaube, das ist auch erst das zweite Mal, dass das vorgekommen ist. Ja, und das ist natürlich dann immer was Besonderes. Und ein Hund musste in Luxemburg neu vermittelt werden auch. Das kommt natürlich auch von Zeit zu Zeit wieder vor. Und dann ist auch mein Pflegehund ausgereist, der 6 Monate bei mir zu Hause war, und der Abschied war schwer. Aber ich weiß, dass er ein sehr schönes Zuhause hat und ich kriege auch sehr viele Updates.
Das heißt aber, wenn in Luxemburg die Hunde neu vermittelt werden müssen, kümmert auch ihr euch darum?
Genau, also das ist eben der Teil von der Orga. Weil ich mache ja quasi beides. Ich bin ja sowohl im Tierheim wie auch in der Orga. Die meisten machen ja entweder oder. Ich habe natürlich Hilfe, weil sonst wäre es unmöglich. Also ich könnte die Orga niemals alleine managen. Und ja, aber das ist natürlich der Teil von der Orga dann, dass man dann danach immer noch schaut, wie es mit den Tieren weitergeht, ja.
Welcher Teil bringt dir mehr Spaß?
Das Tierheim. Ja.
Aber schon wieder verrückt. Ich weiß, dass ich letztes Mal schon so erstaunt war, wie viele Tiere ausreisen. Und jetzt waren es schon wieder 14. Ich finde so eine krass große Zahl.
Ist es auch, ja. Ich glaube, wir haben uns mittlerweile auch einfach einen großen Namen gemacht in Luxemburg. Und ja, man, es sind jetzt schon oft so, ja, ein Bekannter von mir hat einen Hund von euch, deswegen will ich auch einen von euch. Und ja, das hilft natürlich.
Ich finde so, darüber habe ich jetzt auch lange nachgedacht, seitdem wir so in Kontakt sind. Es ist so, dass ein Mensch aus einem anderen Land, also du da hingekommen bist, und es ist eine Brücke entstanden, die gerade irgendwie gefühlt immer größer wird. Und das ist auch so, wo ich denke, krass, wenn so einer anfängt, dann passieren Dinge, von denen man vorher dachte, nee, komm, es wird ja niemals möglich sein, dass da 7 Hunde im Monat ausreiten. Doch, klar, nicht an Tag 1, aber irgendwann halt schon.
Ja, das stimmt. Und das ist auch etwas, was ich manchmal mit Dragos berede, weil Dragos ist ja so ziemlich unfreiwillig in dieses Ganze reingerutscht. Also er hatte niemals den Wunsch, ein Tierheim zu leiten. Das ist einfach, er hat immer mehr Hunde gefunden und genau. Und manchmal, wenn er dann so sagt, er kann nicht mehr oder es wäre ihm zu viel und es würde eh nichts ändern, dann sage ich ihm immer, aber doch, es ändert was. Nur er sieht es nicht, weil es ändert schon alleine etwas. Ich habe schon öfters Hunde vermittelt an Leute, die gesagt haben, ich hatte immer nur Hunde vom Züchter. Aber weil du jetzt da vor Ort bist und ich immer deine Instagram-Stories sehe oder so, traue ich mich, einen Hund aus dem Ausland zu holen. Und das macht einen Unterschied. Weil wenn, also das ist jetzt auf mich bezogen, aber auch Dragos hat natürlich auch schon so Leute erreicht. Es ist einfach, man erreicht es, dass Menschen anfangen zu spenden, die davor nicht gespendet haben. Nur weil sie die Arbeit sehen, weil sonst hätten sie es nicht gemacht. Oder eben, ja, dass Menschen jetzt offen sind, einen Hund aus dem Ausland zu holen, wo sie davor nur einen Hund vom Züchter wollten.
Also geht es eigentlich ein bisschen darum, und das hatten wir auch schon 2-3 Mal, so die Dinge sichtbar zu machen. Ne, weil, also, das war vorher schon alles da und dann bist du gekommen und dadurch haben es andere Leute gesehen und konnten es wahrnehmen. Und das probieren wir hier mit dem Podcast auch immer wieder so auf Themen aufmerksam zu machen. Und wir probieren verstärkt immer mehr im Laufe der Zeit die Themen anzusprechen, die nicht so Mainstream sind und die eher ein bisschen uncool sind und wo die Leute sagen, nee, das kann ich jetzt mal nicht eben so nebenbei hören und freue mich hier einfach die ganze Zeit, sondern da erkenne ich mich vielleicht zum Teil auch irgendwo wieder und muss dann auch mal eingestehen, oh, ja, könnte ich auch mal hingucken oder ne, hätte ich auch anders machen können oder auch nicht. Entscheidet ja dann jeder für sich selbst. Aber ich finde es cool, wie du sagst, so, dass Leute dann sagen, ey, weil ich das gesehen habe, habe ich angefangen, darüber nachzudenken und jetzt spende ich einfach mal was. Oder ich habe sogar vielleicht die Chance, einem Hund da ein neues Leben zu ermöglichen oder was auch immer jeder Einzelne dann tun kann.
Ja, und weißt du beispielsweise auch etwas anderes, was auch diesen Monat passiert war, ist, dass ich hatte vor ein paar Monaten einmal einen Hund, der ist bei so einem Minimarkt rumgelaufen. Und ich bin dann einmal dahin und habe gefragt, wem gehört der Hund? Und der hat gesagt, keine Ahnung, ist nicht meiner. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe ihn kastrieren. Und habe dann herausgefunden, also der gehörte da jemandem. der hat nicht super gut nach ihm geschaut, aber wie gesagt, wir können nicht alle nehmen. Er hat sie gefüttert, er hat sie geliebt. Und so habe ich den Hund kastriert und wieder zurückgebracht. Und dieser Mann vom Minimarkt hat das mitbekommen. Und jetzt, ein paar Monate später, als ich etwas da gekauft habe, hat er zu mir gesagt, weißt du, meine Mutter, sie hat eine Hündin, die ist nicht kastriert und sie hat kein Geld, es zu machen. Könntest du uns helfen? Und wir haben diese Hündin jetzt diesen Monat kastriert. Und weißt du, auch in dem Sinne macht es einen Unterschied. Weil wenn er nicht gesehen hätte, wie ich diesen Hund vor dem Minimarkt geholt hätte und zwei Tage später wieder rauswerfe, also ich sag's jetzt so, ja, dann hätte er niemals dran gedacht, mich das zu fragen. Und dann hätten sie wahrscheinlich die Hündin nicht kastriert und sie hätte wieder Welpen bekommen.
Und das wollte ich gerade sagen, so das Entscheidende, eure Arbeit geht halt quasi im Land weiter. Und ihr, und das ist so groß, es wird so ganzheitlich, ne? Ihr schaut vor Ort, dass nicht immer mehr Welpen auf die Welt kommen. Aber die, die da sind, müssen natürlich einfach gut versorgt werden. Und die Hunde, die da sind, müssen auch gut versorgt werden. Und es spielt alles so ein bisschen ineinander. Das gefällt mir. Und auf der anderen Seite habe ich gerade gedacht, krass, wenn ich mir vorstelle, dass hier in Deutschland irgendein Fremder den Hund von jemandem anderen zum Tierarzt fährt und den kastrieren lässt, dann hast du hier wahrscheinlich den Gerichtsprozess deines Lebens am Hals.
Aber ich hatte ihn natürlich, ich hatte dann herausgefunden, klar, wem er gehört und hatte auch gefragt. Ja, aber ist trotzdem aber
hier unvorstellbar. Ja.
Und hier sind die Leute sind dann einfach so, also wenn du stehst, das war nicht das erste Mal, du bleibst dann stehen, du bist dann so, wem gehört der, ist das euer Hund, kann ich ihn zur Kastration bringen? Und dann sind die Leute, ja klar, hier ist er, und drücken dir den Hund in die Arme so.
Das heißt, vor Ort erkennen die Menschen schon auch selber das Problem und es fehlt dann halt quasi am Geld, um es beheben zu können?
Ja, ich kann dir nicht sagen, ob sie das Problem an sich erkennen oder ob sie einfach keine Lust mehr auf Welpen haben. Also ich weiß es nicht. Ja, weil sie müssen die Welpen ja dann, weil ich denke, dass trotzdem, man muss ja schon eher ein Unmensch sein, dass man dann die Welpen irgendwo umbringt oder sterben. Also die meisten ziehen sie dann auf oder lassen sie bei der Mutter, bis sie 3 Monate alt sind, und dann geben sie sie den Nachbarn oder so. Und irgendwann haben die Leute vielleicht auch keine Lust mehr drauf.
Okay, krass. Es ist halt echt, man kann es auch nur immer wieder sagen, es ist halt ganz anders als hier, ne? Aber ich glaube, wir können es halt hier auch nicht nachvollziehen, weil, also ja, hier passiert auch mal so ein Upswurf, dass zwei Hunde sich verpaaren, die sich nicht verpaaren sollten. Aber die Hunde sind ja viel mehr unter Aufsicht und viel weniger alleine unterwegs, sodass es gar nicht so häufig zu diesen Momenten kommen kann, wo das passieren kann. Aber das ist natürlich so aus deinen Schilderungen bei euch ganz anders. Ja klar, wenn dieser Hund da einfach vor diesem Minimarkt den ganzen Tag sein Leben verbringt, kann der da natürlich auch mehr oder weniger machen, was er möchte.
Ja, ja.
Crazy. Das ist richtig crazy. Würdest du sagen, dass jede Hündin, die auf der Straße lebt, einmal Welpen bekommt?
Ja, ich glaube fast, ja. Also außer eben irgendein Tierschützer sieht die und kastriert sie schnell genug. Aber ich glaube, die meisten schon. Und man merkt es auch so, wenn man die Hunde schaut, die wir im Tierheim haben, die wir als Erwachsene bekommen haben, die haben alle schon dickere Zitzen. Also schon so, als hätten sie schon mindestens einen Wurf gehabt.
Boah, wenn man das mal hochrechnet, sind das ja Zahlen, die unvorstellbar sind.
Ja, das stimmt.
Crazy. Merkt ihr einen Unterschied bei den Hunden, oder merkst du einen Unterschied bei den Hunden da, wenn sie dann auf fremde Welpen treffen, weil sie ja in der Regel dann selber schon mal welche hatten?
Das kommt auf den Hund an. Aber tatsächlich ist es nicht so, dass weil eine Hündin schon mal Welpen hatte, dass sie dann fremde Welpen besser akzeptiert. Manche Hündinnen schon. Wir haben auch aktuell eine so Labrador-Mischlingshündin, die hatte einen Welpen und hat dann einfach andere adoptiert und auch Milch trinken lassen. Aber es gibt genauso Hündinnen, die so sind, das sind nicht meine Welpen, mit denen will ich nichts zu tun haben.
Okay, also genau wie hier, oder ne, also wahrscheinlich wie dann überall, ist es typabhängig und nicht so, dass man pauschal sagen kann, okay, weil die Hunde diese Vorerfahrung haben, ziehen sie irgendwas daraus oder so.
Nein, ich habe nicht das Gefühl. Das Einzige, was ich jetzt noch interessant fand, als ich diese Hündin mit den 4 kleinen Welpen jetzt geholt habe, da war eine Hündin in einem anderen Zwinger, die vor 5 Monaten oder so oder 6 Monaten selbst Welpen hatte, die saß dann da und hat so rüber geschnuffelt. Und dann, weil, und die Welpen haben ja auch, also die machen ja auch Laute. Und dann habe ich mich gefragt, ob die sich irgendwas dabei denkt, aber also, ja.
Verrückt. Waren das diese Welpen, die du auch auf Instagram gepostet hast, die so ein bisschen schüchtern waren und ihr sie extra zu anderen gepackt habt, damit sie sich ein bisschen mehr an den Menschen gewöhnen können?
Nein, das war jetzt vor kurzem, meinst du, diese? Mhm. Ich hatte vor kurzem, ja genau. Nein, das sind noch andere Welpen. Also wir können auch zum nächsten Punkt, also wir haben diesen Monat nämlich 11 neue Hunde reinbekommen.
Wow.
Ja. Ja.
Krass.
Und davon eben diese 2 schüchternen Welpen. Dann haben ein Welpe, da war ich mit einem Hund aus dem Tierheim spazieren, der hat ein Problem mit dem Bein und er muss regelmäßig spazieren gehen. Und dann kam der Welpe irgendwann auf dem Spaziergang zu uns und ist mitspaziert und ist dann mit mir zurück ins Tierheim spaziert. Genau. Und ja, dann hatte ich eine Hündin, eine kleine Hündin, die ist nur so 5 Kilogramm. Die ist auf der Straße herumgelaufen mit einer Schlaufe um den Hals. Also ich denke, die war irgendwo angestrickt oder so und hat sich losgebissen und wollte wohl nicht da bleiben, wo sie war, weil sonst, ja. Und sie ist dann da so auf der Straße herumgelaufen und ich bin dann natürlich sofort, wenn man sowas sieht, bleibt man natürlich sofort stehen und habe sie dann genommen. Und dann eine Hündin, die war einfach, das war einfach eine Straßenhündin, die haben eigentlich Besucher mitgenommen. Und einen Hund, der wurde auf der Autobahn, also ein Welpe, der wurde auf der Autobahn rausgeworfen, wurde angefahren und hatte 3 Beine gebrochen. Ja, der ist jetzt bei uns im Tierheim, der wurde nicht von uns gefunden, der wurde von jemandem anderes gefunden und zu unserer Tierärztin gebracht und die hat dann gefragt, ob wir ihn aufnehmen können. Genau, das sind die. Und dann eben die Mutter mit den Welpen.
Ich habe manchmal das Gefühl, du erlebst in einer Woche mehr als ich in meinem gesamten Hundeberufsleben.
Ja. Ja, ich habe ja schon gesagt, man müsste fast wöchentlich einen Podcast machen, um alles so detailliert reinzupacken.
Wie machst du das? Weil das ja auch Teil von meinem Job ist. Ich muss mich ja auch sehr, sehr schnell auf sehr viele Hunde einstellen und immer wieder wechseln. Wie machst du das für dich, wenn so viele neue Hunde in so kurzer Zeit einziehen?
Also du meinst, wie ich dann auf ihre Bedürfnisse eingehe? Ja, meistens ist es so, neue Hunde, da verbringe ich generell mehr Zeit in deren Zwinger am Anfang, um sie eben kennenzulernen. Und dann, um sie mir anzuschauen, wie interagieren sie mit den anderen Hunden, wie interagieren sie mit mir. Und dann sieht man natürlich auch schnell, fühlen sie sich wohl, haben sie Angst vor etwas Bestimmten, brauchen sie extra Futter, wie jetzt die Hündin aus der Tötung, die kriegt 4-mal am Tag Nassfutter von uns, weil sie unglaublich abgemagert war. Und ja, so auf die, meistens ist es eben so. Und wenn ich dann merke, okay, der Hund fühlt sich wohl, ist gut mit den anderen Hunden, fühlt sich gut mit Menschen, dann fange ich an, weniger in die Zwinger reinzugehen. Weil natürlich, ich wünschte, ich könnte jeden Tag stundenlang in jedem Zwinger sein, aber kann ich nicht.
Verrückt, ich finde es jedes Mal so bewundernswert, wie ihr doch, obwohl es so viele sind, so den Blick auf jeden Einzelnen habt. Also jetzt sagt man, ja, man gibt ihm 4-mal am Tag Essen. Und jetzt kann jeder, der sich hier das anhört, denkt, ja klar, das ist ja nicht so aufwendig. Man geht halt in die Küche, man nimmt da das Nassfutter raus, dann kommt der Hund hinterhergelaufen, dann stecht den Napf auf den Boden, dann frisst er halt kurz und das mache ich 4-mal am Tag. Ja, nee, so läuft's ja bei euch nicht ab.
Ja.
Verrückt. Und das ist ja auch nicht nur einer, der dann irgendwie seine Sondereinheit braucht, sondern da sind ja wahrscheinlich ein paar mehr, die jeder irgendwie so ihr Special-Ding am Tag mal brauchen. Oder 2-mal oder 3-mal oder keine Ahnung wie oft.
Ja, ja.
Mir fällt noch eine Sache ein vom letzten Mal. Du wolltest uns noch berichten, wie es ist, Katzenbabys allen 2 Stunden Milch zu geben.
Ah ja, genau. Also im Endeffekt waren sie tatsächlich nur einen Tag bei uns und nicht, anfangs wurden wir gefragt, sie länger zu halten, aber dann haben die Leute eine andere Lösung gefunden. Aber es war spannend. Es ist natürlich, das Gute war, wir waren 3 Personen, um uns drum zu kümmern. Das bedeutet, weil es war eben diese Zeit, wo gerade auch Besuch da war. Das bedeutet, wenn man dann so viele Kätzchen hat und man kann es auf 3 Leute aufteilen, geht's schon besser. Aber ich weiß nicht, hast du schon einmal Tiere mit Flaschen aufgezogen?
Lämmer.
Okay, ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Lämmern ist, aber es ist schon nicht so einfach, weil manchmal wissen die dann nicht so richtig, wie sie von der Flasche trinken sollen. Und dann, und wir natürlich auch, wir haben halt nicht Erfahrung damit gehabt. Und dann war es so, trinkt sie jetzt genug? Muss ich es anders halten? Kommt überhaupt etwas raus? Manchmal hatte man so das Gefühl, die Katze konnte nicht richtig trinken. Und dann war man so, ist etwas mit der Flasche nicht okay? Ist die Temperatur nicht? Und man macht sich so unglaublich viele Sorgen. Und es hat aber geklappt. Also wir haben alles hinbekommen. Und ja, und die Kätzchen sind jetzt mittlerweile auch groß geworden. Und ja.
Auch das finde ich so crazy. Du oder ihr seid ja so häufig in Situationen, wo man Sachen einfach machen muss.
Ja.
Und jetzt, also genau wie du sagst, du hast das vorher noch nie gemacht und man macht sich so unendlich viele Sorgen und man denkt, boah, es darf auf gar keinen Fall irgendwas Falsches passieren, dann könnte dieses Kätzchen nicht überleben oder, ne, so, das würde so alles in meiner Birne irgendwie abgehen. Aber ja, du weißt ja auf der anderen Seite, ey, wenn du das jetzt nicht machst, dann macht das hier keiner.
Ja, ja. Ja, ist auch so. Ist eben auch so jetzt mit diesen kleinen Welpen. Ich mache mir schon sehr viele Sorgen um sie, weil sie kamen ganz klar, also die Mutter war unglaublich unterernährt, als sie zu uns kam und hat auch nicht genug Milch gegeben. Also sie hatte nicht viel Milch und die Welpen für ihr Alter sind dünn und meiner Meinung nach auch zu klein. Und dann kam sofort der Gedanke, was mache ich jetzt? Muss ich zufüttern? Muss ich irgendetwas machen? Man weiß es nicht. Und ich habe dann natürlich mit meinen Tierärzten gesprochen. Die haben mir gesagt, ich soll jetzt einfach mal der Mutter eben mehrmals am Tag Nassfutter geben, damit sie Milch produziert. Das hat auch funktioniert. Mittlerweile hat sie richtig Milch. Und ja, aber trotzdem, man macht sich ständig Sorgen. Lebt der Welpe morgen noch? Ist es ihm zu heiß? Ist es ihm zu kalt? Ist vielleicht einer, der nicht genug an die Zitze rankommt oder so? Und man, auch wenn das nicht die ersten Welpen sind, die ich aufwachsen sehen habe, es sind trotzdem die ersten, die mit so einem schlechten Start gekommen sind. Und ja, man ist oft in solchen Situationen, wo man nicht genau weiß und man muss eine Entscheidung treffen. Ja.
Ja, und ich kann es voll nachvollziehen, weil wir hier auch häufig Tiere aufnehmen, die halt dann aus einer nicht coolen Vorgeschichte kommen, sei es Ziegen oder egal was. Und du musst etwas entscheiden, ohne dass du selber genau weißt, dass es richtig ist.
Ja, ja, ist auch so. Und wenn ich dann manchmal eben Leute auf Besuch habe, die machen sich dann noch viel mehr Sorgen, weil die kennen das ja nicht. Und die sind dann immer so, ja, aber glaubst du nicht, du sollst das? Und glaubst du nicht, du sollst das? Und ich bin dann, naja, meine Tierärztin hat gesagt, wir sollen es mal so versuchen. Und ich merke es dann, dass die anderen Leute, es fällt ihnen schwerer, das dann so zu lassen, eben. Und ich glaube, wir, weil wir schon oft gesehen haben, dass die Tiere doch robuster sind, als man denkt, dann sind wir vielleicht etwas entspannter und können Entscheidungen leichter treffen.
Und das finde ich jetzt richtig spannend, was du sagst, weil ich glaube, dass das der Grund in der Außenwirkung ist, warum es manchmal so wirkt, als wenn sich Mitarbeiter oder so gar nicht so richtig für die Tiere interessieren. Nein, genau das ist es nicht. Also na, ihr, ich, wir machen uns alle genauso viel Sorgen, aber erstmal gibt es mehrere Tiere, um die wir uns kümmern müssen. Das heißt, es muss immer weitergehen. Du kannst nicht einfach die Pause-Taste drücken und 12 Stunden bei den Welpen bleiben. Das geht nicht, das ist ausgeschlossen. Und ich glaube, genau das, was du sagst, man bekommt so ein Vertrauen in diese Tiere und in ihre Stärke, weil man einfach schon so oft gesehen hat, ey, das geht. Und ja, ja, das ist nicht cool und das würde gerade unter anderen Umständen vielleicht besser gehen, aber wir haben keine anderen Umstände, also muss es so gehen und dann geht's.
Ja, ja, ist so.
Ich bin spannend, über was wir heute so sprechen, weil es so, ja, also es wird so von Mal zu Mal, wo wir sprechen, finde ich, wird es immer runder und trotzdem sind es jedes Mal diese neuen Aha-Momente. In meinem Kopf ist gerade die ganze Zeit hier bei uns im Dorf der kleine Supermarkt vor meinem geistigen Auge und ich stelle mir vor, wie da einfach ein Hund lebt. So, und das, ich krieg ja, dieses Bild in meinem Kopf, ich krieg's nicht zusammen, es ist kategorisch ausgeschlossen. Würde da auch nur 5 Minuten Hund rumrennen, wo man nicht weiß, zu wem man gehört. Ja, glaub mal, da wären aber 80 Leute in Gang, den einzufangen und irgendwie zu sichern und die Straße würde abgesperrt werden und hast du nicht gesehen. Und jetzt nicht falsch verstehen, alles genau richtig, es soll auch bitte genau so laufen hier. Und dann fährt man ein paar Stunden mit dem Auto und wäre bei euch und es ist ganz anders.
Ja. Ja.
Wie kriegst du diesen Wechsel hin, wenn du in Luxemburg bist und wieder zurückkommst?
Ja, das ist noch eine interessante Frage, weil mir ist aufgefallen, seit ich in Rumänien bin, also ich bin beispielsweise auch so, wenn ich irgendwo hinfahre und ich sehe eine Kartonbox so irgendwo am Rande stehen, dann bin ich so, was liegt da drin? Ach, weißt du, ja, könnten da Welpen drin sein oder so? Und dann manchmal bleibe ich stehen und schaue, was drin ist. Manchmal versuche ich aus dem Fenster rauszuschauen. Und ja, oder jedes Mal, wenn, also ich bin eh auch immer schon so gewesen, dass wenn ich Auto fahre, schaue ich sehr viel links und rechts, dass nicht irgendwo ein Tier hervorgesprungen kommt. Und wenn ich dann immer jetzt, wenn ich dann ein Tier sehe, dann bin ich immer sofort so, sieht der mager aus, braucht er Hilfe, ist alles okay. Und das, wenn ich dann in Luxemburg bin, mache ich das Gleiche. Mhm. Ich fahre an der Box vorbei und ich bin so, was ist in der Box drin? Und dann, ah ja, nein, wir sind ja in Luxemburg, alles okay. Oder ich sehe irgendwo ein, manchmal, es ist selten, aber in Luxemburg gibt es ja auch Höfe, die dann die Hunde ohne Zaun laufen lassen. Also dann bin ich sofort so, wem gehört der Hund? Hat der zu fressen? Und ja, das fällt mir eher schwer, würde ich dann sagen, den Sprung zu machen. Also ich weiß es dann natürlich, dann sage ich mir selbst, ja, wir sind in Luxemburg, alles okay. Aber der erste Moment, der Reflex ist auf jeden Fall immer, muss ich helfen.
Ich find's wirklich verrückt. Was glaubst du, wäre eine richtig gute Endlösung für diese Straßenhunde? Also wenn man alle kastriert und es einfach nicht mehr weitergehen könnte, unrealistisch, weiß ich, geht nicht. Aber also was wäre der Schlüssel zum Erfolg?
Ja, also Kastration auf jeden Fall. Das Ding ist, ich habe mir schon öfters überlegt, was vielleicht irgendjemand reich ist, der gerade zuhört, kann vielleicht sowas entwickeln, so eine Art App oder so etwas, weil es gibt ja viele arme Leute hier in Rumänien, die irgendwo ein bisschen immer wieder versuchen, Geld aufzutreiben. Und wäre es nicht eine super Lösung, so eine App zu erstellen, wo jeder sich anmelden kann und wenn man einen Hund auf der Straße sieht, macht man ein Foto, schickt den Standort, dann kümmert diese Person sich darum, den Hund einzufangen, bringt ihn zur Kastration, macht ein Foto als Beweis, dass er kastriert wurde, macht danach wieder ein Foto, wie er ihn entlässt auf der Straße und kriegt dann Geld. Das wäre doch die perfekte Lösung. Und ich glaube echt viele, wenn sie wissen, so können sie Geld bekommen, würden sich dann anstrengen, Hunde von der Straße zu nehmen und zu kastrieren. Und das Ding ist nämlich, viele Menschen, da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, füttern Hunde auf der Straße. Und es gibt das öfters, dass ich einen Hund sehe, den kann ich nicht anfassen, aber irgendwer anders kann den anfassen, weil diese Person diesen Hund gefüttert hat. Und wenn all diese Leute, die die Hunde anfassen können oder die wo die Hunde vor der Tür leben und sie haben die Zeit, die 6 Monate anzufüttern, anfangen würden, diese Hunde irgendwann zu fangen und zur Kastration zu bringen, im Gegenzug zu Geld, ich glaube, das würde funktionieren. Aber es muss halt irgendwer machen, der Geld hat.
Was kostet eine Kastration in Rumänien, weißt du das?
Das kommt ganz drauf an, wo du es machst. Und es kommt ganz drauf an, ob es ein Weibchen ist, ein Rüde, ob er groß oder klein ist. Wenn ich jetzt so einen Durchschnitt bei einem eher billigen Tierarzt, würde ich sagen, so im Durchschnitt 80 bis 100 Euro.
Crazy.
Ja.
Das heißt,
aber es ist ja nicht mal... Es gibt auch beispielsweise Kliniken, die kastrieren Straßenhunde gratis hier in Rumänien. Das gibt es. Genau, also man könnte schon so mit ihnen zusammenarbeiten. Es ist eher dann, muss man ja die Leute bezahlen, die die Hunde dahin bringen, weil ohne Geld macht es niemand. Das sieht man ja.
Gibt es in Rumänien Hundefänger? Also gibt es diesen Beruf oder gibt es Menschen, die das machen?
Ja, aber das sind die Hunde fangen, um sie in die Tötung zu bringen.
Und dafür bekommen die Geld?
Ja, von der Gemeinde.
Aha, crazy. Das heißt, die haben ein festes Gebiet, für das sie zuständig sind, und da fangen die einfach jeden Hund, den sie sehen.
Nein, nur wenn die Gemeinde eine Beschwerde reinbekommt, dann rufen sie da an, sagen, da und da ist ein Hund. Wenn du ihn fängst, kriegst du, ich glaube, es sind 150 Euro, glaube ich.
Ja. Okay, das ist sehr viel Geld.
Ja, und der Gedanke ist eigentlich der, das reicht um 2 Wochen Futter, weil die Hunde nach 2 Wochen dürfen sie offiziell eingeschläfert werden, aber vor 2 Wochen nicht. Das heißt, es reicht, um 2 Wochen Futter zu sponsern, um etwas Geld zu verdienen, um zu impfen und so weiter. Aber die meisten Tötungsstationen, die machen einfach gar nichts und nehmen nur das Geld in die Tasche.
Nach 2 Wochen dürfen die schon eingeschläfert werden.
Ja.
Der Hund wird gefangen, 14 Tage vergehen, niemand meldet sich, der sagt, das ist mein Hund.
Ja.
Das ist nicht lang.
Nein.
Crazy. Und dann fahrt ihr und andere quasi ab und zu, soweit es euch möglich ist, dahin und sagen, okay, den und den können wir mitnehmen. Fertig.
Ja, das ist wahrscheinlich auch abhängig von dem, also von dem Tierheim an sich. Wir arbeiten mit jemandem zu, oder ja, also wir nehmen die Hunde über eine andere Person raus. Also, weil wo wir die Hunde rausnehmen, die erlauben auch keine Menschen da, weil natürlich, was du da siehst, könntest du sie verklagen. Also darf nur diese eine Person rein, weil die schon seit Jahren dahin geht und sie wissen, dass sie die Fotos extra so macht, dass man nicht sieht, was es da alles Schlimmes zu sehen gibt, sondern dass man nur die Hunde sieht. Und ja, und wir nehmen dann von den Fotos, sagen wir dann, ja, diesen Hund nehme ich raus.
Crazy. Auch hier unvorstellbar, ne? Also unvorstellbar. Ja. Gibt es irgendeine offizielle Zahl, wie viele Hunde im Jahr eingeschläfert werden?
Gibt es bestimmt, aber die kenne ich nicht.
Besser ist es vielleicht.
Ja, wahrscheinlich.
Crazy. Jetzt müssen wir noch irgendwas Gutes machen. So können wir hier nicht aufhören.
Ja, eigentlich bin ich auch gar nicht mit meiner Liste vorangekommen.
Dann zurück zur Liste. Das ist super.
Ja, okay. Ich überspringe die meisten Sachen, weil ich glaube, wir haben nicht genug Zeit. Aber was ich noch gerne erzählen möchte, ist vielleicht die schönen Sachen, die ich diesen Monat erlebt habe.
Sehr gern.
Und zwar erstens etwas, was ich mir vorgenommen habe, ist, dass ich jede Woche mit ein paar Welpen in den Wald fahre, damit sie sich an das Leben außerhalb des Tierheims gewöhnen, weil die haben keine Anfragen und ich weiß, vom Aussehen her sind das nicht die beliebtesten Hunde und sie haben schon, vielleicht auch manche haben schon so eine Tendenz, schüchterner zu werden. Deswegen will ich mir vornehmen, dass sie nicht nur im Tierheim aufwachsen, damit sie nicht unvermittelbar werden danach. Also bin ich schon ein paar Mal mit ihnen in den Wald gegangen. Das ist immer lustig, vor allem wenn man, wie jetzt waren wir zu dritt in den Wald und dann waren wir mit 6 Welpen. Das war schon süß, ja.
Glaube ich.
Und dann etwas anderes Schönes, was diesen Monat passiert ist, ist, ich war auch einmal in Luxemburg und da hatten wir dann auch ein Treffen mit den ehemaligen Hunden aus dem Tierheim. Das ist natürlich auch immer mega schön, wenn ich die alle sehe in ihren Familien. Was interessant ist, ist, die wenigsten Hunde interessiert es dann, mich zu sehen. Aber das ist okay.
Aber wie gut, ne? Sie scheinen vollkommen da angekommen zu sein, wo sie sind. Super.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und dann interessiert es sie halt einfach nicht, weil es gibt schon auch Hunde, die schon über ein Jahr ausgereist sind, die sich noch freuen, mich zu sehen. Das heißt, sie erkennen mich schon, aber es gibt einfach einige, die es nicht mehr interessiert.
Und es ist vollkommen okay.
Ja, ist es, ja. Hauptsache, sie haben ein schönes Leben.
Freust du dich, wenn du die Hunde wieder siehst?
Ja, vor allem die, die lange im Tierheim waren, da. Ja, doch, das ist immer mega schön, die dann zu sehen. Und zu sehen. Und weißt du, was mir immer so eine Freude bereitet, dass rumänische Hunde ja diesen schlechten Ruf haben. Und dann sind wir eine Gruppe von 16 Hunden, die spazieren gehen und keiner streitet. Mhm. Keiner bellt, ich weiß nicht, Autos an oder Fahrräder an oder, und alle sind freundlich und haben Spaß und dann, das ist für mich immer wieder diese Bestätigung, dass es richtig ist und dass diese Hunde ein Zuhause verdienen und dass es nicht stimmt, dass rumänische Hunde alle furchtbar sind und nicht in einem Zuhause leben können.
Warum gibt es diese Vorurteile oder warum glaubst du, werden die immer noch so erzählt?
Meiner Meinung nach, weil viele Vermittlungen schlecht gemacht werden. Ich glaube, das ist natürlich, das wäre schon fast ein Thema, das wir nächstes Mal vielleicht groß bereden, weil es ist unglaublich lang.
Ja. Jetzt haben wir einen richtig guten, Anteaser fürs nächste Mal, sodass alle einschalten werden.
Ja, weil es ist wirklich ein langes Thema und es wäre interessant, es auszubauen.
Ja, lass uns das mal machen. Wir sind jetzt heute schon wieder bei einer Stunde. Lass uns das Thema mitnehmen. Das wird nächstes Mal unser Hauptthema. Und natürlich reden wir auch, ne, wie sich alles entwickelt und wie weit ihr seid und all diese Dinge. Aber das würde ich wirklich spannend finden,
Ja, gerne.
Darüber mal zu sprechen. Und ich probiere mich auch mal inhaltlich ein bisschen vorzubereiten im Hinblick darauf, so wie viele Organisationen gibt es eigentlich, über wie viele Hunde, die im Jahr ausreisen, reden wir. Ich guck mal, was man so recherchieren kann, und probiere mal ein paar Zahlen mitzubringen, die halbwegs fundiert sind und nicht irgendwie so aus der Luft gegriffen sind. Wäre ja vielleicht auch mal ganz spannend.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Cool.
Und wenn ich noch mit einem letzten Highlight den Podcast beenden darf, das war nämlich auch erst gestern. Wir haben ja Besuch aus der Schweiz aktuell und wir haben uns dann dazu entschieden, in einen Hundepool zu gehen mit ein paar Tierheimhunden. Und wir haben natürlich die Hunde ausgesucht, die gut verträglich sind und wo wir denken, dass sie das Wasser mögen. Und wir sind dann mit 4 Tierheimhunden in einen Hundepool gegangen. Und das war richtig, richtig schön. Ja, und es war so faszinierend zu sehen, wie diese Hunde einfach, man hätte niemals gedacht, dass die im normalen Alltag in einem Tierheim sitzen. Mhm. Die waren alle so freudig und haben das so gut mitgemacht, als würden sie nie was anderes tun. Haben im Wasser gespielt, sind herumgelaufen, haben untereinander gespielt, haben sich dann auch hingelegt und geschlafen. Also wirklich so, als wäre das ganz normal. Und als man da war, war es fast unvorstellbar, dass diese Hunde im Tierheim leben.
Und was für coole Momente für diese Hunde. Und das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Ich finde es so großartig, dass ihr neben der Tatsache, dass ihr so dieses große Ganze im Auge behaltet und dafür sorgt, dass alles irgendwie am Laufen bleibt, euch trotzdem die Zeit nimmt, um einzelnen Hunden einzelne Momente zu schenken. Das ist und euch ja auch, aber das ist so cool, weil das ist dann doch irgendwie so ein bisschen normales Leben, in Anführungsstrichen.
Ja, ist cool. Ja, und das ist mir auch unglaublich wichtig.
Richtig cool. Laura, das hat mir gefallen heute und ich freue mich extrem auf nächstes Mal. Das wird spannend. Wenn jemand, der Hunde aus Rumänien vermittelt, sagt, dass es daran liegt, dass es einen schlechten Ruf hat, weil die Vermittlungen schlecht gemacht werden. Das finde ich richtig spannend. Das gucken wir uns an.
Gerne, ja.
Vielen Dank für deine Zeit heute.
Ja, gerne. Danke, dass ich wieder dabei sein durfte.
Ey, von Herzen gern. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und dir und allen Hunden bei euch einen hoffentlich nicht allzu heißen Sommertag.
Ja, danke. Und euch keinen zu verregneten dann.
Das wäre schön, aber wenn ich aus dem Fenster gucke, sieht es leider ganz anders aus. Tschüss.
Tschüss.